Heute ist der 25. September 2008. Das ist die 72. Ausgabe von unserem Digitalk. Herzlich willkommen, ich bin der Roger Zedi.
Mein Name ist Matthias Schüssler.
Und unser Gast heute ist der Roman Bleichenbacher. Roman, erzähl doch kurz, du bist von der Firma CodeCheck, oder die Firma ist vielleicht schon falsch, aber irgendwie du bist von CodeCheck auf jeden Fall. Erzähl doch in zwei Sätzen, was das ist und was machst du dort?
Also CodeCheck ist ein Verein gemeinnütziger. Ich bin der Geschäftsleiter von CodeCheck. Und CodeCheck ist eigentlich eine Datenbankenöffnung, wo man mehr Informationen zum Produkt kann abprüfen kann. Das entweder am Computer oder mit dem Mobiltelefon.
Genau. Und was das genau ist und was ihr für Infos habt und wie man die abprüft und so weiter, über das reden wir im zweiten Teil von unserem Digitalk. Zuerst aber noch zum Feedback zu der letzten oder vorletzten Sendung, Matthias.
Ja, ich habe mit dem Michael Segers eine kleine Diskussion geführt. Er hat uns ursprünglich ein paar Fragen zu der Sony World geschickt, die wir hätten stellen sollen.
Ja,
da haben wir allerdings genau die Sendung schon aufgenommen gehabt. Darum haben wir das nicht können machen, aber er ist Fotograf und hat gesagt, eben, dass das Thema Datenflut ihn sehr interessiert. Ich finde es interessant, dass Purcher von Apple auf der Annahme baut, dass alle Fotos in einer Datenbank gespeichert werden. Bei Apple realisieren sie nicht, dass ein Fotograf in der kürzester Zeit viele Gigabytes an Fotos hat, wenn er Fotos in RAW speichert. Da reicht ein Terabyte höchstens für ein Jahr. Ich sehe jetzt das nicht ganz so eng, weil ich glaube, ein Terabyte, Millionen, Megabyte, lang mir ein bisschen länger, aber...
Ja gut, aber ich meine, wenn du Profi-Fotograf bist, dann ist es immer ein Material.
Genau,
ich verstehe
genau.
Nicht ganz, über was er sich beklagt oder so.
Er findet einfach das Thema, wie geht man mit ganz grossen Datenmengen um, wie kommt man die in den Griff über,
okay.
Wie tut man sie dann auch sichern, dass wenn irgendwie die eine Festplatte abschmiert, die doch noch da sind. Ich glaube, da könnte man durchaus mal eine Sendung dazu machen. Also ich habe das dann als Themenvorschlag verstanden.
Okay.
Könnten wir mal darüber reden, wie macht man es dann zum Beispiel auch, dass man die Daten in 10, 20 Jahren noch alle kann brauchen kann. Und ja, wenn ihr da damit Erfahrungen habt und wollt mit uns darüber reden, meldet euch doch einfach.
Ja.
Und dann gehe ich gerade weiter zu den News.
Gut.
Da tue ich am Anfang ein bisschen erzählen von der Fotokina. Das ist ja eine ganz grosse Messe, die noch bis am Sonntagabend in Köln stattfindet. Die wichtigste Messe weltweit für Fotografie mit riesigem Ausmaß, 1579 Aussteller aus 46 Ländern, tummeln sich da auf 230'000 Quadratmeter. Letztes Jahr waren 162'000 Besucher da in Köln. Ich bin dann eben einen Tag vor Ort, komplett reizüberflutet zurückgekommen. Und mir sind natürlich verschiedene Sachen aufgefallen. Zum einen, es ist ein sehr heterogenes Publikum. Es hat viele Leute aus der Branche, Männer mit Anzügen, aber auch viele Jugendliche, Schulklassen. Ich habe noch nie so viele Leute mit Kameras gesehen und mit teuren Kameras. Also ist klar, an einer Messe für Fotografie wird fotografiert, was das Zeug hat. Und sehr viele Kamerahersteller haben dann auch so Szenen aufgebaut, wo man kann fotografieren, die neuesten Modelle testen.
Zum Beispiel, es hat auch Frauen gehabt, die aus dem Schaum auftauchen.
So Sachen. Nicht aus dem Schaum, aber es hat auch Frauen gehabt. Also,
und die hat übrigens an der Sony World gehabt, muss man das sagen.
Darum. Genau. Und die Frauen sind dann immer umlagert, umringt von allen Leuten, die dann auch mal sich wollen fühlen wie an einem Model-Shooting.
Mhm.
Ist zum Teil ein bisschen peinlich gewesen, habe ich gefunden. Andere Hersteller haben gefunden, sie machen das jetzt ein bisschen anders. Zum Beispiel Olympus hat so eine Wüstenlandschaft mit Jeep und Kaktus und so aufgebaut gehabt. Und das war ja auch wirklich noch witzig gewesen. Dort hat man ein neues Modell zum Beispiel von Olympus können ausprobieren. Also, es gibt natürlich Millionen von Kameras.
Ja.
Aber eine, die ich noch lustig gefunden habe, das ist die Miu oder Mu.
Mu.
Mu 1050 SW. Die kann man von angeblich von 1,5 Meter oben runtergefallen lassen. Sie geht noch, sie ist bis 3 Meter wasserdicht. Funktioniert auch bei minus 10 Grad. Und was ist eben auch lustig daran, man kann sie so mit Klopfen bedienen. Also man kann auf der Seite aufs Gehäuse klopfen und dann irgendeinen Befehl auslösen oder oben aufs Gehäuse klopfen. Und dann macht sie etwas anderes.
Und das ist praktikabel.
Ja, das müssen wir natürlich jetzt noch ein bisschen weiter testen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn man die bei minus 10 Grad braucht und dann die dicken Händchen hat, dann ist es vielleicht gut, wenn man nur auf die Seite drauf klopfen muss, um irgendetwas zu machen und nicht auf ein winziges Knöpfchen muss drücken.
Okay.
Das zum Beispiel. Und ja, wenn man auf Objektiv steht, so wie ich, dann ist man voll auf die Rechnung gekommen. Es hat dann natürlich die ganz grossen Töpfe, ellenlange Teleobjektiv, auch ganz spezielle Sachen, zum Beispiel bei Canon hat man ein Makro gesehen, wo nicht üblich sind. Also einmal, also 1:1 bildet die das ab auf dem Chip, das, wo man fotografiert. Das hat jetzt können 5-fach vergrößern und da taucht man dann wirklich schon sehr tief in die kleine Welt davor. Das ist sehr spannend. Oder ein Tilt-Shift-Objektiv von Nikon.
Was immer das ist.
Das Tilt-Shift heisst, man kann es verschieben und verschwenken, das Objektiv. Das bedeutet, man kann stürzende Linien korrigieren. Okay. Also das heisst, wenn du vor einer Kirche stehst oder vor einem hohen Haus nach oben fotografierst, dann wird das natürlich, dann laufen die Linien auf dem Fluchtpunkt zu und das verjüngt sich so. Und mit dem Objektiv kannst du das dann korrigieren. Ja. Kannst du das einstellen, dass das eben aussieht, wie wenn du das frontal aufgenommen hättest. Ist natürlich etwas, wo Architekten interessiert, für Otto Normal.
Das heißt, bei den Grossformatkameras
kannst du das. Genau, Ballkameras können das eigentlich können. Und jetzt kann man das auch digital.
Ah, okay.
Natürlich spannend, das mal auszuprobieren. Man muss es ja nicht gerade kaufen. Etwas, was ich mir vielleicht kaufe, sind so Lensbabys. Das ist ein lustiges Objektiv. Das ist nicht starr, sondern es hat so eine Gummiröhre. Also das kannst du, vorne ist die Linse. Hinten natürlich wie normal schraubst du es auf deine Spiegelreflex und kannst dann das also verbeugen und verdrehen und quetschen und stauchen. Und dann kannst du natürlich ganz genau die Schärfe dort anquetschen von Hand, die du sie haben willst. Und es gibt natürlich lustige Effekte, wo du kannst, ja, eben so ein bisschen künstlerisch beeinflussen, was dann soll scharf sein soll. Also ab 170 Franken ungefähr ist man da dabei. Ist ja noch, so glaube ich, wirklich, ja, die sind nicht hochqualitativ, natürlich, es ist mehr so etwas, das dann auch vom Charme, vom Experimentieren lebt, wieder jetzt von den superscharfen Resultaten. Tja, und ich bin von HP eingeladen gewesen, also das heisst, ich habe natürlich mir viele Sachen von HP müssen anschauen.
Du musst jetzt noch HP erwähnen.
Ich muss noch, genau, sonst lädt es mich nie mehr ein. Aber, also, ist jetzt nicht nur eine reine Überwindung, weil sie haben noch interessante Sachen zeigt, zum Beispiel Indigo, Digitaldruckmaschine, grosse Maschinen haben sie aufgebaut, wo sie Fotobücher haben können drucken vor Ort. Es ist, glaube ich, so, dass etwa 80% von Fotobüchern, die man im Internet so bestellt, kommen von HP oder werden mit HP-Maschinen gemacht. Auch x Fotogeschenke und so. Und HP hat dann auch so die Fototerminals, die sie jetzt machen, mit dem Mediamarkt im grossen Stil, wo man dann jedem Mediamarkt kann, also einem Kiosk, seine Bildchen gerade ausdrucken. Was sehr spannend war, sind die Design-Jets, die sie gezeigt haben. Das ist ein neues Gerät. Das ist wie einfach ein grosser Tintenstrahldrucker Inkjet, aber grossformatig. Ein neues Modell, das jetzt mit 12 Farben druckt. Auf ungefähr gutem Meter Druckbreite, also man kann da grosse Poster rauslassen. Das ist spannend für Profis aus der grafischen Industrie. Und also, wenn die Farben zeigen, das ist schon beeindruckend. Sie haben da vor Ort jemanden gehabt, der Ölbilder gemalt hat und dann haben sie die reproduziert mit dem Designjet. Und das nebeneinander gestellt. Und du hast also wirklich farblich fast keinen Unterschied gesehen. Also, wenn du es angelangt hast, ist natürlich das eine flach gewesen, und das andere hat dann so die Ölfarbe gehabt. Das ist schon erstaunlich, wie weit, was man da heute machen kann, auch an Farbtreue. Würde man gerne haben, aber ist natürlich für die grafischen Profis vorbehalten, so etwas. Und dann, also da haben sie auch, die werden auch gebraucht von Fotografen, haben sie den Thomas Höpker eingespannt, HP. Das ist ein altgedienter Fotograf, der ist schon 50 Jahre mit dabei, hat auch in einer Ausstellung an der Fotokina, Visual Gallery heisst die. Er fotografiert für den Stern und andere Magazine, ist auch Mitglied und phasenweise auch Präsident von der bekannten Fotoagentur Magnum gewesen. Und hat dann auch erzählt, dass also er ist seit natürlich das grösste Teil von seinem Arbeitsleben hat er analog fotografiert, jetzt seit ungefähr 8 Jahren digital und hat das ein erzählt, wie das... Das war sehr spannend, gewesen, hätte dann auch länger können gehen. Ich hätte auch gerne ein Interview mit ihm aufgenommen, aber es hat leider nicht geklappt. Aber er hat erzählt, eben, wenn er analog fotografiert hat und heute digital, findet er einfach viel mehr Arbeit. Er muss immer eben Bildbearbeitung, Korrektur, Auswahl muss er selber machen, muss die Bilder beschriften, zuschneiden und übermitteln. Und früher hätte er natürlich das alles können der Redaktion überlassen. Was man dann aber doch positiv sieht, man hat mehr Kontrolle über Bilder, was er ja dann doch auch schätzt. Weil ja, sonst ist man natürlich immer so ein bisschen als Fotograf dann davon abhängig, was die Bildredaktoren auf der Redaktion aus diesen Bildern machen.
Hast du irgendeine, also es gibt ja im Moment, gehört man viel über Kameras, also Fotokameras, die HD-Video auch aufnehmen können. Es gibt, glaube ich, von Canon, ich weiß nicht, wie das Modell heisst, aber die macht extrem Werbung. Hast du so etwas ausprobiert? Taugt das etwas?
Ja, ich habe so Kameras gesehen. Also das heute ist ja bei den Spiegelreflex bei den allermeisten das Live-View auch Standard. Also Live-View heisst, man sieht auch etwas auf dem Display hinten, wenn man nicht abdruckt. Normalerweise bei den klassischen Spiegelreflex muss man ja da durch den Sucher durchschauen, weil auf dem, solange der Spiegel abgeklappt ist, sieht man einfach halt nichts. Und das kann man jetzt umschalten. Und durch das kann man auch mit einer ganz normalen Spiegelreflex neuere Modelle Film aufnehmen. Was natürlich insofern spannend ist, weil man dann die ganze Palette an Objektiv kann brauchen kann. Canon habe ich so Sachen gesehen. Ich bin allerdings noch... Ich finde das irritierend, das Live-View.
Dass das und ich, verschmilzt oder was? Das Video und Foto, oder?
Ja, eben, also ich bin mir so gewöhnt, dass ich durch den Spiegel oder durch den Sucher durchschaue, dass ich das manchmal auch aus Versehen bei einem kleinen kompakten mache oder einfach die von Auge anheben. Da gibt es ein paar schöne, glaube ich, zum Beispiel die Lumix, wenn die das merkt, dass man sie, wenn sie einen Sucher, also die einen Sucher haben, dass man sie von Auge hebt, schaltet sie automatisch um auf den Sucher an der Kamera. Und wenn man sie wegnimmt, schaltet sie um aufs Display hin. Also das ist noch geschickt. Und eben, man kann dann halt auch filmen mit seinen Kameras. Ja. Und
HD, und so, alles in allem, was war das Lässigste an dieser Fotokina?
Das Lässigste ist für mich als so ambitionierter Amateur, sage ich jetzt schon, dass man einfach alles ausprobieren kann. Dass natürlich all die Sachen, die man sonst...
Aber hast du nicht das eine super Produkt gesehen, das du jetzt findest, das nicht?
Nein. Aber ich bin auch nicht so gezielt wirklich schauen, dass ich jetzt sage, ich will jetzt wissen, was weiß ich was.
Okay.
Was ist der geilste digitale Bilderrahmen oder so. Also das, nein, es ist mehr einfach, wenn man wirklich auch mal ein bisschen exotische Sachen will machen oder Dutzende von Stativen anschauen, Holzstativ zum Beispiel gehabt, oder einfach so die ganzen Sachen, dann kann man da ein bisschen schwelgen da drin.
Hat es auch Software-Sachen gehabt?
Ja, sind natürlich die Software Adobe ist vertreten gewesen. Die haben die neue Creative Suite 4 vorgeführt. Und ich habe dort mit dem Entwickler von Adobe Lightroom, also das Bildverwaltungsprogramm, ein kleines, oder Entwickler, Senior Product Manager, muss man sagen, der hat das nicht selber
nicht gemacht. Nicht wirklich
Entwickler. Tom Hogarty.
Ja.
Habe ich ein kurzes Interview gemacht, das würde ich dann am Ende dieser Sendung noch einfügen. Es ist auf Englisch, es gibt es nicht mit Untertiteln, nicht synchronisiert. Darum am Ende, dass ihr könnt abschalten, wenn ihr keine Lust habt. Aber eben, also ich bin ein erklärter Fan von dem Lightroom. Ich finde auch, eben, man muss kein Profi sein, auch als Amateur, wenn man es ein bisschen ernst meint, lohnt sich das für ein bisschen verwalten, ein bisschen bearbeiten. Gute Sache. Dann dürft ihr jetzt ein bisschen reden. Noch schnell zu zwei Newsmeldungen. Nämlich T-Mobile, wir haben es letzte Woche kurz angetönt, hat ja jetzt das erste Google-Handy vorgestellt, kurz und bündig. Was haltet ihr von dem G1 von HTC?
Hässlich.
Hässlich.
Es hat ein bisschen viel, also ich glaube, es hat nicht ganz, es sieht noch ein bisschen geekig aus im Vergleich jetzt zum iPhone. Also es wirkt so noch ein bisschen nach Prototyp-mässig. HTC ist doch dort relativ schnell, weil die schnell viel Geräte dann doch nachliefern. Also ich denke, es ist sicher interessant. Ich habe das Gefühl, beim ersten Gerät, das ist einfach noch nicht ganz so ausgereift.
Es ist sehr techie-mässig und es bemüht sich, so alles zu können und alles zu bieten. Und das mag okay sein, aber es ist natürlich einfach nie so konsequent durchgestylt dann wie ein iPhone oder so. Also ich, mich reizt jetzt nicht wirklich.
Man muss auch sagen, es liegen jetzt da 3 iPhones auf dem Tisch. Ja. Aber denkt ihr, das findet sie mehr neben dem iPhone?
Also in dieser Form mit dieser Hardware glaube ich nicht, nein.
Es hat zum Beispiel ja richtige Tastatur. Mhm. Wenn man viel schreibt, ist das wahrscheinlich gut, oder?
Also ich glaube, das ist sicher ein Vorteil. Also ich glaube, gerade in Amerika haben ja viele die Sidekicks in dem Sinne, die das so kennen. Oder die Blackberries sind halt schon sehr verbreitet. Und von dem her glaube ich schon, dass viele Leute halt sich die Tastatur wie das erwünschen. Weil auf dem iPhone, da kann man sich darüber streiten, da gibt es Leute, die das sehr gerne haben und andere nicht. Das andere, was mir dort ein bisschen fehlt, ist ja, dass es mit der Multitouch-Funktionalität funktioniert halt schon recht gut bei Fotos anschauen, wie die Karte reinzoomen, und das hat mich eigentlich noch erstaunt, dass das nicht gerade auch übernommen haben. Also das
ja, also ich habe nur Videos gesehen von dem Handy, also von uns hat es glaube niemand in der Hand gehabt bis jetzt, oder? Und was ich gesehen habe, wie zum Beispiel der Webbrowser mit dem Vergrößerungsglas und so, finde ich natürlich also wirklich eine furchtbar geekige Lösung, wo ich jetzt, also ich kann es nicht verstehen, dass man so etwas noch ernsthaft auf den Markt will bringen. 2 Jahre nachdem wir das iPhone schon gesehen haben oder so.
Dann ist Google Maps, Google Street View, Google Mail, Google Talk, YouTube. Genug Google, zu viel Google. Was meint ihr
das? Also, ich habe einfach nur gelesen, dass man eigentlich selber die E-Mails vom iPhone hat, mehr als ein E-Mail-Programm. Und da kann man glaube nur über Google Mail die E-Mails abrufen. Also es hat kein eigenes E-Mail-Client. Auf Gott, vielleicht kommt der noch. Es gibt die Möglichkeit, da irgendwas
aufzunehmen. Also es ist quasi exklusiv nur Google Mail?
Im Moment, ja. Aha, es ist nur Webmail und in dem Sinne, es wird in dem Sinne alles über das gelöst, so wie ich das gelesen habe.
Das ist ja
natürlich Möglichkeit, dass es doch irgendwie Entwickler gibt, die zum Beispiel ein Programm dann werden anbieten, oder vielleicht werden sie später noch nachgeliefert.
Das ist eine Frage, wie attraktiv das ist. Also wenn du als Entwickler hast ja auch begrenzte Ressourcen und dann überlegst, willst du jetzt für das iPhone entwickeln oder für Android, dann sagst du heute iPhone, ist doch keine Frage.
Ja, das wird sich sicher zeigen. Also ich glaube, das eine ist sicher, was halt der Preis ist. Ich glaube, die können sie einfach schon noch massiv auch runterfahren mit dem Preis. Also weil das halt durch HTC, durch Preis-Leistung, also was sie Hardware, und da können sie sicher etwas machen.
Ja gut, müssen wir es halt mal
also dann testen.
Ja, vielleicht kann ja, wenn man dann mal so ein Gerät in der Hand hat uns das HTC G1 umstimmen, aber bis dahin warten wir mal ab.
Und Applikationen gibt es glaube ich ganze 4 bis jetzt oder so irgendwie.
Ja gut, aber das wird sicher noch schnell gehen. Also ich meine, die Entwicklungsumgebung ist glaube ich schon gut. Und ich meine, was man beim iPhone muss bemängeln, ist einfach als die rigorose Sperrung von Apple, wo da, also einerseits zum Beispiel, dass man die Flatrate vom iPhone nicht kann, mit dem Computer zusammen nutzen, das ist eigentlich...
Das stört mich noch, allerdings auch,
das sind so Sachen, die ich muss schon sagen, das stört mich ehrlich gesagt am iPhone.
Also als Modem meinst du?
Genau, also so, dass man das nicht einfach kann. Und ich meine, ich habe ein Gigabyte, das ich irgendwie nutze, und ich kann selber entscheiden, mit was ich das
irgendwie runterlade. Das fände ich allerdings
auch. Dort haben sie schon rechte Einschränkungen gemacht.
Gut. Reden wir doch noch schnell über das letzte Thema. Die Apple Stores, die sind in der Schweiz. Es gibt so einen Store in Genf und einen im Glattzentrum. In dem im Dezember kommt dann noch ein Store an die Bahnhofstrasse in Zürich. Roger, wo ja Dell gross wurde, ist, da hat man gedacht, Computer kauft man nicht mehr im Laden. Die kauft man über das Internet und jetzt zeigt Apple, dass das ein ganz grosser Trugschluss war.
Ja, kann man so sagen. Also wenn man heute Dell anschaut und Apple, dann ist es klar, wer im Moment erfolgreicher ist, wobei Dell immer noch, also alles andere als tot ist, oder? Ich meine, die leben schon auch noch.
Diese leben noch, aber sie machen nicht mehr so Furore im Moment. Glaubst du, dass das Konzept, das in Amerika sehr erfolgreich ist, wird auch in der Schweiz abgehen?
Ich glaube, das wird da. Ja, ich glaube schon. Ehrlich gesagt. Also, ich weiß nicht, sind ihr schon mal in einem Apple-Laden gewesen?
Nein, ich bin da völlig.
Also, es ist wirklich, es ist eine sehr andere Art von Erfahrung von alles, was wir bis jetzt da kennen, von Computerläden. Und das schließt momentane Apple-Händler leider ein in der Schweiz. Oder? Also, du kommst einfach in den Laden rein und es hat immer genug Sachen zum Ausprobieren. Es hat genug Leute, die dich fragen, ob du etwas möchtest oder nicht. Die Leute lassen dich in Ruhe, wenn du sagst, du möchtest nichts. Es hat Luft, es hat Licht, es hat, also das ist einfach nicht, du gehst nicht in einen überfüllten Mediamarkt mit 3000 anderen Leuten und musst dich durch 15 Schachteln durchschlagen, bis man
Luft das... Luft ist im Mediamarkt ein gutes
oder?
Thema,
also dort irgendwie musst du nämlich dich beatmen. Ich glaube, die Schweizer werden das extrem schätzen.
Ja, und auch die Genius-Bar,
genau.
Also, wo man kann, wenn man ein technisches Problem hat, kann man vorbeigehen. Sie haben es in Amerika ausprobiert und das hat auch echt gut funktioniert. Mhm.
Und ich habe noch nie etwas gefragt, aber ich kann, also eine Frage habe ich dann für die Genius Bar schon.
Du wolltest, aber die darfst du jetzt nicht sagen,
weil nein, es ist auch relativ alle... kompliziert, um es zu erzählen, aber ich habe einfach ein ganz seltsames Problem, das nicht wirklich schlimm ist auf dem einen Mac. Es ist einfach ein komisches Phänomen, das ich nicht wegbringe. Und ich habe schon gegoogelt und alles und gesucht und bei
Apple. Du musst also ihnen drei erzählen, ob sie es lösen können.
Also wenn sie das können lösen, dann sind sie wirklich Genius. Ja. Das sehen wir dann.
Und was machen jetzt die anderen Händler, die Apple-Produkte
kaufen? Ja, die müssen sich jetzt halt ein bisschen ins Füdli klüben.
Müssen die ein grösseres Sortiment haben, billigere Preise? Hübschere Verkäuferinnen.
Ich weiß nicht, also so wie der, ich habe mit dem einen Apple-Manager geredet.
Ja, genau.
Und so wie er es sieht, oder so wie Apple das sieht, ist ganz klar, quasi, die sind gut im Beraten. Sie sind gut, wenn du viele Fragen hast, dann können sie sich das leisten, das auch irgendwie den Service zu bieten, oder? Und ich glaube, dort werden die anderen noch mehr müssen runterfahren, sehr wahrscheinlich. Also das heisst, am Schluss hast du eigentlich den Apple-Shop, wo du hingehst und etwas Aufwendiges willst und nebenan hast du noch bessere iPod-Automaten. Also einfach Sachen, die du standardisiert einfach gar kannst kaufen, oder? Würde ich jetzt sagen. Vielleicht gibt es auch Leute, die finden, oh, weißt du, keine Data Quest ist der letzte Laden von der Welt und ich bin schon mein Leben lang dorthin gegangen und ich möchte immer noch dorthin gehen. Ich kenne nicht so viele Leute, die das finden, aber vielleicht gibt es ja die und vielleicht könnt ihr dann auch nehmen. Aber ich finde es ehrlich gesagt super, gibt es da auch anständige Konkurrenz.
Das finde ich schon auch, obwohl ich habe schon gewisses Mitleid mit DataQuest habe ich schon, weil ich meine, die haben jetzt jahrzehntelang das Zeug verkauft und dann müssen sie plötzlich mit ihrem eigentlichen Lieferant konkurrieren. Das ist so ein bisschen eine unglückliche Situation.
Ja, das ist halt, aber ich, also wenn sie gut sind und ihre Kunden anständig behandeln, gibt es durchaus skeptisch Anlass, denen treu zu sein. Ich höre leider das Gegenteil von vielen, oder?
Es ist ja wirklich so, dass man dort oft einfach lange wartet.
Und ja, und das ist das
Problem. Also nur schon, dass du reinkommst und musst ein Nummer ziehen, oder? Also das sagt ja irgendwie, du bist ja wie auf der Post oder so, oder?
Also ich komme also beim Doktor dort. Ich bin dort auch schon warten gewesen und sie haben es geschafft, dass ich das auch mal dort bin. Also ich stelle mir unter Service einfach etwas anderes vor. Also meine persönliche Erfahrung ist jetzt leider nicht ganz so gut. Und in Amerika habe ich einfach bei anderen Läden, die nicht Apple Stores sind, eine andere Erfahrung gemacht, dass die auch sehr schnell und durchaus eine Konkurrenz können auch sein, also zum Apple Store, weil es gibt gewisse Sachen, wo man dann wirklich lieber in einen anderen Laden reingeht. Wenn man zum Beispiel wirklich technische Probleme hat oder einen Harddisk möchte ersetzen oder so, dann ist es wirklich, je nachdem, gibt es Läden, die viel schneller und kompetenter sind, wieder, als man das im Apple Store bekommt.
Ja gut, machen wir ja vielleicht mal noch eine Sendung zu dem Thema, oder?
Ja.
Aber ich weiss nicht, gibt es denn dort so, also in Amerika gibt es dann auch so Vorträge, wo so Programme erklärt werden?
Also das ist geplant für da in Zürich an der Bahnhofstrasse, gibt es ja einen relativ grossen Laden, nehme ich an. Aber dort im Glattzentrum, das weiss ich, das ist nur ein einstöckiger, also dort hat es kein so ein Auditorium drin. Wobei eben da in Zürich, soviel ich weiss, kommt so etwas rein. Okay. Also im zweiten Teil des heutigen Digitalk reden wir also über Codecheck. Bei uns ist, wie gesagt, der Roman. Roman, wer und wie hat die Idee gehabt,
also die,
zu diesem ganzen Projekt?
Die Idee war meine Diplomarbeit. Also ich habe im Jahr 2000 habe ich angefangen damit. Ich war in Kuba und die Story ist eigentlich so, dass ich dort auf den Markt gegangen bin und irgendwie Mango gekauft habe. Dann habe ich eine probiert und eine gekauft und dann bin ich heimgegangen und habe bei einem Kubaner gewohnt. Der hat dann gesagt, ja, was kaufst du denn eine reife Mango? Und dann haben wir also diskutiert und gefunden, ja, bei uns gibt es keine Mango. Also wie will ich wissen, ob jetzt die reif ist? Und der hat mich jetzt auch verarscht. Oder?
Ja.
Und dann habe ich es halt immer wieder probiert und mit der Zeit habe ich dann, hat man sich erklärt, was ich muss schauen muss. Und dann haben wir gewusst, okay, das ist eine reife Mango und haben es dann auch selber geschafft, irgendwie zu kaufen und dann sagen, nein, ich möchte nicht die, sondern die da.
Aber die Mango hat ja selber keinen Strich gut gehabt.
Nein, die hat keinen Strich gut gehabt, ich bin dann einfach in der Schweiz und habe dann überlegt, ja, wie machen wir das eigentlich? Aber im Supermarkt ist es eigentlich noch viel schwieriger, weil ich meine, es ist alles verpackt und alles wird mit irgendwelchen Werbungen oder verschönert und so, aber eigentlich weiss man nicht viel darüber, was man irgendwie täglich konsumiert. Und das hat mich echt dann so interessiert und zuerst habe ich dann einfach ich habe an der Fachhochschule Basel studiert und dort Abteilung Hyperwerk und dort habe ich mir dann ich eine Installation bauen mit dem Kühlschrank, mit dem Drehregler von Banase bis zu Feinschmecker. Und ich habe gedacht, das Einkaufen könnte auch wie ein Spiel sein, dass man halt etwas einkaufen kann. Dann kommt das in den Kühlschrank rein tut. Und wenn man das Gefühl hat, man sagt den Feinschmecker, dass der Kühlschrank alles wieder rausspuckt, was halt den Ansprüchen nicht entspricht. Und dass man dann halt seine Ansprüche ein bisschen abschrauben muss. Und wenn man halt etwas kauft, dass man so, wenn ein Bewusstsein mit der Zeit entwickelt, halt so im täglichen Kühlschrankleben rein. Und haben das auch machen und haben dann halt so ein bisschen recherchiert, wie könnte ich den Kühlschrank jetzt herausfinden, was jetzt gut und schlecht ist. Und bin halt auf dieser Recherche auf den Strich gekommen und gefunden, das ist eigentlich noch spannend, weil es ist eine weltweit eindeutige Aussage für jedes Produkt. Und gefunden, ja, das ist ja super eigentlich. Und dann habe ich mir auf die überlegt, das benutzt eigentlich niemand außer den Handel. Und wieso benutzen das nicht die Leute eigentlich, weil alle kennen es, aber niemand nutzt das System und es ist eigentlich super, um die Produkte
zu erkennen. Ja, aber ist das irgendwie dokumentiert, was so ein Strichcode heisst? Findet man das leicht?
Es ist einfach eine Nummer.
Es ist einfach eine Nummer in dem Sinn, also das ist die Zahl, die unten dran steht und oben ist es einfach maschinenlesbar, das sind die Striche.
Und die Nummer ist einfach, jedes Produkt weltweit hat eine
richtige Nummer. Also es ist eigentlich relativ ein einfaches System, weil ich meine, wenn man halt dann verschiedene Produkte von verschiedenen Händlern zusammenkauft, dann ist es eigentlich einfach, dass man die einfach ins Regal hineinstellen.
Gut, jetzt im Laden, hast du gesagt, an der Kasse hat es da ein spezielles teures Gerät, das die Goethe liest. Wie kann ich jetzt die lesen? Außer dass ich die Nummer kann lesen von Hand, also von Auge.
Also entweder man hat ein Suchfeld, auch bei Google, da kann man wieder die Nummer unterhalb vom Strichcode eintippen. Wenn das Produkt in der Datenbank ist, dann hat man eine 100%ige Trefferquote. Und man kann natürlich auch nach Stichwörtern suchen. Auf der Webseite hat man die Möglichkeit, die Webkamera anzuschliessen. Also ja, die
das Kamera. Ist mir heute nicht gegangen. Mein Browser ist immer gerade abgestürzt.
Ja, das sollte eigentlich nicht sein, aber das müssen wir gerne anschauen. Also es ist einfach so, dass wenn man das einstellt, kann man eigentlich direkt ohne Tasche zurück, kann man den Strichcode mit der Kamera einlesen und dann muss man einen installieren oder so. Und was wir eben jetzt neu anbieten, ist codecheck.mobile. Das ist eigentlich die Idee, dass man halt direkt mit dem Mobiltelefon die Nummer kann eintippen oder auch nach Stichwörtern suchen und so eigentlich halt minimale Fassung davon hat, dass man gerade im Laden, zum Beispiel vor dem Regal, vielleicht ein, zwei Produkte, und nicht genau weiss, welches will man jetzt nehmen, oder das eigene nochmal vergleichen, als man dann die Möglichkeit hat, wie im Point of Sale, also im Laden, direkt nochmal nachzuschauen, was ist jetzt, was nehme ich jetzt von diesen beiden.
Ja. Jetzt, du hast gerade die Telefonapplikation erwähnt, die läuft auf Java-Telefon.
Nein, es ist so, also Codecheck.mobile läuft auf 90% von
Telefon. Gut, dort muss ich es von Hand eintippen.
Dort muss man es von Hand eintippen. Und das haben wir jetzt eben auch gemacht, dass es wirklich auf praktisch allen Telefonen funktioniert.
Also es auch vom Browser haben.
Genau, aber die meisten Telefone haben so einen kleinen Browser. Wir haben es extra optimiert, dass auch die Datenmenge, die übertragen wird, weil das kostet ja, das ist maximal 25 Rappen für so eine Abfrage.
Ja.
Die meisten Handys haben aber auch eine Kamera drin. Wo könnt ihr den Strichcode abfotografieren? Und für das gibt es eine Java-Anwendung?
Oder? Genau, also wir haben jetzt bei uns im Labor mal eine Lösung entwickelt, wo man halt direkt die Kamera in dem Sinn mit einem kleinen Programm auf dem Telefon zum Barcode scannen macht. Das heisst, ohne die Tasche zu drücken, kann man eigentlich den Strichcode einlesen und kommt so die Information direkt über. Also Codecheck ist die Idee natürlich, wir machen das für den Konsumenten. Wir möchten natürlich den Zugang zu dieser Information möglichst einfach behalten.
Planen Sie eine iPhone-App?
Ja, das sind wir am. Also wir sind da, haben schon verschiedene Abklärungen gemacht, wie das mit dem Barcode einlesen ist beim iPhone nicht einfach unsere miserable Kamera. Und das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Aber so wie es aussieht, können wir es machen. Es ist ein bisschen die Frage, in welcher Frist. Ich denke, wir werden es Anfang des nächsten Jahres anbieten können.
Ja. Aber es gibt ja doch x so Tag-Reader, also es gibt B-Tags, haben wir im Digital schon darüber geredet, es gibt die Q-Tags. Wäre es da nicht sinnvoll, wenn man da am Schluss einfach einen so einen Tag-Reader hat, wo dann auch die Strichcodes kommt?
Genau, also was mir halt, also einerseits ist so, bei den Q-Tags hat man halt in dem Sinn eine grössere Verlustrate, das sind modernere Barcodes. Man kann eigentlich das auch mit einem schlechteren Lesegerät, man kann 30%, muss man nicht erkennen, man kann trotzdem erkennen. Also es ist wirklich, bei den Q-Tags ist das schon ein
bisschen... Also Q-Tags sind die altbekannten Barcodes?
Das sind wie so Pixelmüsterli gesehen,
die sie mit den Bienenwaben und so.
Das ist B-Tag und Q-Tag ist quasi einfach das Alternativmodell dazu, wo man auch...
Ja, also Q-Tags, zum Beispiel in Japan, sind die standardisiert. Genau. Okay. Und deshalb funktioniert es dann auch wirklich, in Japan wird das sehr oft benutzt, dass man zum Beispiel das Visitenkärtchen einfach gerade einlesen, dann hat man die Adresse drauf.
Okay.
Und die können dann mehr Informationen speichern, weil sie halt nicht nur auf einer Dimension funktioniert, sondern
zweidimensional.
Und das ist eigentlich, also zum Beispiel vom Kuvert sieht man es auch drauf, also bei der Post, die haben auch so die Tags, die drauf, die dann das intern zur internen Verarbeitung verwenden. Und beim ID-Code ist es einfach so, dass man dort wirklich halt auf die Linie muss scharf erkennen und dann schaut man schauen, was sind für Linien und so kann man die Zahlen herauslesen.
Gut, also jetzt nehmen wir an, ich habe das heute mal ausprobiert mit so einem Nümmerli. Es hat tatsächlich auch meine Produkte erkannt und dann mir ein paar Infos dazu geliefert. Erzähl doch mal etwas, welche Art von Infos komme ich über für ein Produkt und was genau habe ich von dem? Willst du mir einfach sagen, was es in meiner Zahnpasta für Sachen drin hat? Oder willst du mir sagen, wo ich die billigste Zahnpasta kaufe? Oder willst du mir sagen, welche Sachen hat es in meinem Lebensmittel drin, wo ich allergisch sein könnte? Oder das ist mir nie ganz klar geworden.
Gut, CodeCheck hat eigentlich grundsätzlich die Idee dahinter, dass man halt einfach mehr über Produkte erfährt, die man täglich konsumiert. Das heisst, wir möchten auch, wenn ein Produkt nachschlagen kann, bieten, was es sonst nicht gibt.
Okay.
Was wir eigentlich machen, ist relativ einfach. Also es ist so, die Leute selber erfassen alle Angaben, die auf dem Produkt draufstehen. So sind auch die nahezu 30'000 Produkte zusammengekommen.
Das ist offen. Das heisst, die Infos, die bei euch in der Datenbank sind, sind eigentlich Sachen, die auf der Packung gestanden sind?
Das sind die sogenannten Standards. Das sind einfach die Sachen, die aufgedruckt sind. Und wir haben eine Software gemacht, die all die Informationen vollautomatisch mit verschiedenen Datenbanken vergleicht. Das heisst, wir haben die Informationen zum Beispiel von Ökotest zu Labels vom WWF und vom SKS. Das sind verschiedene Lebensmittelautoren, die zu Lebensmittelinhaltsstoffsachen zur Verfügung stellen. Und wir dann, sobald man das Produkt eingetippt hat, tut man das direkt vergleichen und zeigt dann die Informationen an. Das heisst zum Beispiel in einer Zahnpasta, wo man eigentlich nicht weiss, zum Beispiel, was jetzt all die, also was ist Sorbitol oder was sind all die Inhaltsstoffe, die drin sind. Da können wir einerseits beschreiben, für was ist das drin, was ist das in Deutsch, für was ist das eigentlich. Und zusätzlich haben wir natürlich eine Bewertung von Ökotest, die gesagt hat, okay, der Inhaltsstoff ist eher gut oder nicht so gut. Und teilweise hat man halt auch Informationen, zum Beispiel gewisse Inhaltsstoffe, die reichen sich in der Umwelt an. Ne? Und so möchte man einfach dem Konsumenten in dem Sinne mehr Wissen ermöglichen, als er selber kann entscheiden kann, was er eigentlich kauft. Weil die Entscheidungskraft der Konsumenten ist eigentlich enorm gross. Also was man kauft und was man nicht kauft, ist eigentlich sehr zentral. Und im Moment haben wir halt vor allem die Dimension von der Gesundheit, die wir abdecken. Wir sind jetzt aber auch dran, eben umweltrelevante Informationen anzubieten, die ein anderes Kriterium sind. Eben zum Beispiel, ob sich etwas in der Umwelt anreichert.
Das entsorgt quasi.
Genau, und was wir auch noch möchten anbieten, ist natürlich Informationen zu den sozialen Bedingungen, die die Unternehmen dahinterstehen. Also im Endeffekt ist es relativ einfach, wenn ich das Produkt kaufe, dann unterstütze ich im Endeffekt irgendeine Firma, die dahinter steht.
Ja.
Wir möchten halt, dass der Konsument einfach mündig kann entscheiden, weil in der Gesetzgebung ist so, ist der Konsument einfach das mündig deklariert. Aber ich habe das Gefühl, die Mündigkeit, die gibt es so eigentlich gar nicht. Weil ja viel mit Werbung und mit anderen Mitteln in dem Sinne von der Industrie ganz klar dagegen geschaffen wird, dass man die Mündigkeit bekommt. Sondern es wird dann auch mit ganz vielen anderen Versprechen werden Sachen empfohlen, die eigentlich gar nicht stimmen. Oder teilweise so ein bisschen, könnte auch falsch verstanden werden, die natürlich für sie gut sind. Und ich glaube, viele Leute sind sich gar nicht bewusst, was sie teilweise konsumieren. Also das kann bei Lebensmitteln sein, also das Lebensmittel
gibt es zum Beispiel. Die E-Nummer, kann ich das herausfinden, was so eine E-Nummer heisst?
Das wird gerade automatisch beschrieben, es wird sogar bewertet, was sie E-Nummer bedeutet. Auch bei Labels zum Beispiel, was sind für Richtlinien, was für Kriterien dahinter. Und so, bei dem System möchten wir immer mehr Informationen von aber unabhängigen Stellen. Also wir zeigen dort, die Informationen kann man auch nicht editieren, sondern das sind dann Fachinformationen, die man dort anbietet. Eben, die Leute können eigentlich nur die Angaben zu den Produkten und da haben wir eine ganz klare Referenz. Das ist die Verpackung, da steht drauf, was drin ist. Und die Qualitätssicherung funktioniert so, dass auch die Leute sich gegenseitig vergleichen, weil mehrere das gleiche Produkt haben. Mhm. Und von dem her ist halt bei Wikipedia so, dass das Thema ausdiskutiert wird. Und da haben wir ganz klare Referenz, weil da steht alles drauf und so muss man es eingeben. Ja. Und von dem her ist das auch für jeden eigentlich möglich, die Informationen einzugeben.
Wie viele Abfragen haben die dann?
Also wir haben 4.000 bis 5.000 Leute pro Tag auf dieser Seite. Das sind 30.000 Einzelseiten pro Tag.
Hast du so, kannst du etwas sagen von, was sind das für Leute, die das machen? Ja, also ich muss sagen, ich habe noch niemanden gesehen, Migros jetzt irgendwie mit dem Handy Nummern eintippen oder so. Aber,
ja gut, es gibt es auch erst seit 2 Wochen und da muss man nochmal sagen, es gibt auch kein anderes System auf der Welt, das so kann. Also mhm. Es ist von dem her wirklich weltweit einzigartig.
Das hätte man jetzt am Anfang müssen sagen.
Ja, nein, aber das ist wirklich ein Punkt, den man vielleicht auch oft unterschätzt. Also ich meine, Kojic hat schon zum Beispiel Prix als Elektroniker gewonnen mhm. und das nach Wikipedia, also es ist schon vom System her, gibt es eigentlich nichts mhm. Vergleichbares im Moment. Und klar, die Innovation kommt aus der Schweiz. Oft hat man in der Schweiz das Gefühl, das kann ich gar nicht sein, dass das irgendwie von da kommt.
Man hängt es vielleicht manchmal auch einfach nicht so die grosse Glocke.
Gut, eben, es ist vielleicht so mehr ein Understatement, das man dann hat, ja. Das stimmt, das hat sicher auch damit zu tun, aber es ist schon so, also das gibt es eigentlich, das gibt es für die Schweiz, es gibt es für den deutschsprachigen Raum, wo wir das betreiben. Wir haben auch viele Deutsche und
Österreicher. Sind vor allem Schweizer Produkte dann auch?
Es hat natürlich viele Schweizer Produkte, die in der Schweiz angefangen haben. Ja. Inzwischen haben wir auch sehr viele deutsche Produkte drin. Und von dem her
also das Schöne vom System ist ja, dass es sich theoretisch einfach
weltweit
genau, ausbreiten kann. Ja. Ja. Und es ist natürlich schon so, also wir haben das jetzt eben als gemeinnützigen Verein aufgebaut, um auch unsere Unabhängigkeit zu wahren. Und neu haben wir eben auch die Funktion, dass man Alternativen finden kann.
Ja, das habe ich gesehen.
Also das heisst, man kann das eigene Produkt nicht und sagen, was man rein möchte und was nicht. Und anhand von dem schlägt es einem eigentlich ein Produkt vor, das je nachdem der Anspruch besser entspricht.
Ja. Also und man kann dann auch zum Beispiel sagen, ich möchte eins ohne den und den Stoff drin und so. Das finde ich wirklich noch cool.
Eben so möchte man auch zeigen, es gibt Alternativen, also die kann man durchaus kaufen. Ja. Und vielleicht einfach mal den Leuten die Möglichkeit bieten, zu sagen, okay, es gibt wirklich sehr viele kleinere Firmen, die sehr gute Produkte herstellen, die bei uns brillant abschneiden. Und von dem her, das gibt es. Also, und erstaunlich ist einfach, dass dann oft sehr aufwendig beworbene Produkte tendenziell zum Beispiel bei kosmetischen Produkten eher schlechter abschneiden. Ja. Also von dem her muss man sich dann halt entscheiden, wie man eine Firma unterstützen, die das ganze Budget in ein wahnsinniges Werbeeinkommen investiert oder vielleicht eher in eine kleine Firma. Ja. Und was man eben auch möchte anbieten, ist natürlich direkt beim Produkt, wo man es kaufen kann. Also man auch Läden findet natürlich direkt, wo die Produkte anbieten.
Den Preis hast du jetzt gar nie genannt. Also man könnte sich auch vorstellen, dass man da Preissuchmaschine dahinter tut und sagt, ich stehe im Laden und will irgendetwas kaufen und schaue schnell nach. Und sehe, in dem Laden wäre das aber 20% günstiger.
Gut, es ist so, also unser Hauptfokus ist nicht der Preis. Also der Preis ist sicher ein extrem wichtiger Faktor, was Konsum betrifft.
Aber wäre vielleicht ja zum Bekanntwerden oder so noch gut, weil das Preis ist ja doch immer ein Argument, das bei den Leuten
aber schlussendlich, ich habe das Gefühl, wenn du das einbaust, dann geht es sehr schnell nur noch um den Preis.
Ja, das ist sicher
und
klar.
Eben, unser Hauptfokus, also angenommen, die Leute, die ihr habt, die ich jetzt immer noch nicht genau weiss, wer das ist, irgendwie, sind ja nicht unbedingt die, die das Billigste suchen, sondern die, die eben halt das suchen, ohne 530 drin oder so irgendwie.
Also man kann es schon so definieren, natürlich unser Fokus ist natürlich, also sind schon bei Leuten, die sind im Marketingbegriff sogenannte Lohas.
Aha.
Und das ist so, das ist ein Marketingbegriff.
Was heisst das?
Das heisst, ich kann es jetzt gerade übersetzen,
schick und öko.
Es ist,
also öko, aber nicht abgelöscht und nicht. Öko und nicht ohne Stil und öko und trotzdem also Lebensfreude.
Ja.
Das finde ich aber noch die gut. Kulturell Kreativen nennt man es auch. Also, das heisst, es ist so, dass die in dem Sinn sehr viel Wert darauf legen, eben zum Beispiel auf wo es herkommt, nach was für Kriterien es angebaut ist und so weiter. Die legen sehr viel Wert und sind durchaus auch bereit, mehr Geld auszugeben für ein Produkt, das ihnen Sachen natürlich entspricht. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben nicht nur so Leute, wir haben wirklich auch ganz viele Leute, die es einfach über Google irgendwie das Produkt finden, weil sie dort danach gesucht haben und dann eigentlich erstaunt sind, was da für Informationen sind. Das ist natürlich schon von uns auch bewusst so gemacht, dass wir natürlich möchten die Informationen möglichst auch dort unterbreiten, wo man natürlich täglich im Internet sucht und das sind dann meistens dann Suchmaschinen. Aber es sind schon Leute tendenziell, es sind sehr viele Frauen, die das nutzen. Also dort haben wir einerseits weil sie sich auch mit dem Thema sicher tendenziell mehr auseinandersetzen, wenn wir vor allem Lebensmittel und Kosmetik anbieten.
Ja, wieso
ist traditionellerweise immer noch so, dass das halt eher interessiert. Und es ist so, als wir bieten Informationen an, die man sonst so auf dem Internet einfach nie nicht findet.
Wie viele Leute arbeiten denn jetzt an diesem Projekt mit?
Im Moment sind es 5 Leute.
5 Leute. Und genau. Das ist, da das ja ein Verein ist, alles gemeinnützige Arbeit, oder wie läuft das?
Also es ist schon so, also wir investieren sehr viel Zeit, die nicht so alt ist im Moment. Wir betreiben natürlich auch Fundraising, das heisst, wir haben auch Stiftungen, die uns schon unterstützen. Es ist nicht so, dass wir jetzt in dem Sinne da einen Lohn können zahlen können, der der Ausbildung von diesen Leuten natürlich irgendwie gerecht würde. Mhm. Also das heisst, es ist schon so, wir sind natürlich auch abhängig von Spenden, die über die Zeit gemacht werden. Also von den Leuten selber, wenn sie den Service wirklich gut finden. Also das ist sicher eine Finanzierung. Und das andere ist, dass eben die Läden, die wir anbieten in Zukunft, also das haben wir jetzt, sind wir am Aufbauen. Dort ist es so, dass wir ja doch eine gewisse Verkaufsförderung machen.
Und das soll die Läden ein
bisschen genau, auch in dem abgeschlossenen Bereich werden die Läden müssen dafür zahlen, dass bei den Produkten erscheinen, um auf den ganzen Service aufrechterhalten. Aber die haben in dem Sinn inhaltlich überhaupt keinen Einfluss.
Hast du dein Postverhalten wahnsinnig geändert? Oder kannst du ein Beispiel sagen von einem Produkt, das du zum Beispiel nicht mehr kaufst, weil du herausgefunden hast, das ist drin, oder wo du es anders gekauft hast aufgrund von dem?
Also was ich sicher weiss, ich bin mir einfach bewusster, was nicht gut ist und was nicht. Das ist einerseits, ich glaube, ich möchte auch nicht, wir sind auch nicht so missionarisch unterwegs, ich möchte, dass wir jetzt gar nicht mehr so kaufen. Mhm. Oder ich finde einfach das Bewusstsein, dass man halt weiss, dass vielleicht etwas nicht so gut ist. Es gibt Produkte, da weiss man es ganz klar. Mhm. Und bei anderen, da hat man das Gefühl, das ist uns aber gesund, dabei stimmt es einfach nicht. Also, ja. Und ich habe mein Einkaufsverhalten schon ziemlich verändert. Also es ist natürlich so, dadurch, dass ich das aufgebaut habe, habe ich schon sehr viel auch mit dem Thema zu tun gehabt. Ich bin zwar in dem Sinne nicht der Fachmann in dem Thema, weil eben wir stützen uns auf Fachinformationen von Experten in dem Sinn und ziehen die zusammen. Und also zum Beispiel bei gewissen kosmetischen Produkten, muss ich schon sagen, da haben wir echt einfach andere Sachen, kaufe ich inzwischen. Ich schaue sehr viel mehr darauf, ja, wie es halt abgebaut worden ist oder woher es kommt. Also einfach
so weniger irgendwelche spezielle Stoffe, die drin sind? Oder?
Nicht einmal grundsätzlich. Es gibt auch Stoffe, die kein Problem sind. Aber es gibt auch gewisse Produkte, da kann man halt das gleiche Produkt kaufen mit einem Geschmacksverstärker drin und ohne. Also, ja. Und es ist einfach so.
Und kauft man das mit?
Ja, je nachdem, das kann man selber entscheiden. Es ist einfach gewisse Geschmacksverstärker und einfach eine Fresslust fördern. Und halt vor allem so Stoff, die halt irgendwie dann das normale Essempfinden irritiert. Ich meine, das ist. Das gibt es oft sehr oft und wenn man das halt sehr oft konsumiert, dann, ist so, dann kommt man irgendwann ein bisschen Schwierigkeiten über und das halt wieder loszuwerden, ist einfach wahnsinnig schwierig. Meine, das sieht man auch.
Wenn man schon süchtig ist, meinst
du? Ja, es ist, also ich meine, ja, und gewisse Süßstoffe meide ich eigentlich. Also ich kaufe dann halt eher Produkte, wo es gibt auch Produkte, die zum Beispiel natürliche Süßstoffe drin haben und es gibt halt sehr viele, die sehr künstliche Süßstoffe drin sind, die massiv umstritten sind. Und da muss man aber, also wir möchten auch die Entscheidung in dem Sinne, den Leuten selber
überlassen. Ihr wollt einfach den mündigen
Konsumenten. Ihr wollt einfach informieren.
Genau, wir wollen einfach informieren und verschiedene Informationen anbieten. Wir möchten das eigentlich sehr basisdemokratisch machen. Wir möchten auch ohne Probleme wirklich die Hersteller zu Wort lassen, dass man das aber klar ausweist, dass man sieht, was ist vom Hersteller und was nicht.
Was nicht, okay.
Aber im Moment ist nun so, das Interesse sehr gross ist, dass sie da möchten bei dieser Diskussion mitmachen. Von
ja,
dem her
müssen wir halt eher... investieren lieber in Werbung, oder?
Ja, eben, das wird sich zeigen.
Aber bist du optimistisch und zuversichtlich, dass sich die Information kann durchsetzen gegenüber der, sagen wir jetzt mal, Disinformation namens Werbung und Marketing?
Also, ich glaube nicht, dass es geht, glaub, gar nicht ums Durchsetzen. Es ist, glaub, einfach so, es ist sicher einfach eine Möglichkeit, dort, sich zu informieren. Und ich glaube, dass es nicht nur über das Internet wird passieren, sondern wenn man halt die Information hat, dann wird es wahrscheinlich der eine zum anderen sagen, ich weiß, das ist so und so. Ja. Man hat einfach eine Referenz. Und ich glaube, das ist einfach zentral, dass es etwas gibt. Also, es ist auch komisch, dass es das nicht gibt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, von dem her, es ist etwas so Alltägliches. Ja. Oder? Bei anderen Sachen hat man das alles. Und es gibt leider kein Brockhaus über Produkte, die man im Migros kaufen kann.
Elektronikartikel werden die schon erfasst?
Es werden erfasst, aber im Moment haben wir jetzt gerade bei elektronischen Artikeln nicht sehr viel Zusatzinformationen. Das sind vor allem Kosmetik und Lebensmittel. Wir sind aber schon, wir überlegen natürlich Schritt für Schritt die Kategorien auszubauen. Man kann sie im Moment erfassen.
Aber da sind wir dann als Community angewiesen, dass die das...
Genau, sie das erfassen. Also, ich meine, in dem Sinn, hat es natürlich ein bisschen damit zu tun, dass bei den kosmetischen Produkten natürlich sehr viel, also dort werden praktisch alle Inhaltsstoffe erkannt. Und das ist natürlich eine Motivation, das auch zu geben, weil es ist auch sehr aufwendig. Also man muss an dem Punkt dann auch mal Danke sagen zu allen Leuten, die schon Produkte eingegeben haben.
Aber wir müssen ja überprüfen, dass das stimmt, dass die Leute angeben? Oder verlönt ihr euch darauf,
dass das ist so,
das Hersteller, der das macht?
Genau, also da haben wir auch schon, Rückmeldungen bekommen, das ist auch schön. Also man sieht natürlich immer, was verändert worden ist, also von welchen Benutzern. So, man kann das Produkt neu erfassen, ohne sich anzumelden. Im Moment ist es so, dass man sich muss anmelden, wenn man das Produkt will verändern.
Ah, okay.
Und man sieht natürlich, jede Veränderung wird, wenn man Wiki-System in dem seine Versionen aufzeichnet und so dargestellt. Und es gibt oft Leute, die sich dann halt, wenn sie ein Produkt sehen, dass ein Fehler drin ist, dann korrigieren sie das. Und dadurch können wir die Datenqualität relativ hoch halten. Klar, es gibt gewisse Produkte, die nicht gut eingetragen sind, aber dort hofft man halt, dass der nächste, der kommt, halt die Korrekturen, je nachdem wie der vornimmt, und sich vielleicht in 5 Minuten, dass das halt so schrittweise zusammenkommt.
Ja, ich denke, also es ist eigentlich wirklich ein gutes Beispiel, wie man kann mit all diesen neuen Technologien den Leuten neue Möglichkeiten geben kann. Genau. Das ist wirklich interessant.
Ich habe in dem Coop, den ich kaufe, hat es irgendwie kein Internet, aber wenn sich das mal ändert, also kein... Handynetz
lange
nicht bis
dort ab, aber sonst... Ich glaube, wirklich, ist der praktikablere Weg, dass man einfach mal die heißen Kühlschrank auftut und ein paar Sachen rausnimmt und,
Und
mal schaut, was dort
eigentlich... Oder mal Shampoo vornimmt und das einfach mal eintippt. Und es ist teilweise schon spannend, also, was man dann so rausfindet.
Glaube ich sofort. Ich
meine, beim Mobiltelefon ist einfach... Eben, wir möchten halt die Informationen eher zum Produkt bringen und wenn das Produkt zu der Information eigentlich so auch eine Anwendung möchte anbieten, wo die Richtung von Internet of Things, also Internet der Dinge, geht.
Vielen Dank für die Erklärungen. Also mir ist jetzt einiges klarer als vorher, ehrlich gesagt. Oh, ich gehe jetzt dann heim. Nachher gehe ich rein tippen in dem Fall.
Ja, es ist spannend, das mal anzuschauen.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, ja,
merci dir. Ja, das wäre die 72. Ausgabe auch schon von unserem Digitag. Nächste Woche machen wir eine Pause.
Genau. Bist du in der Ferien oder was?
Ich bin eigentlich jetzt schon in der Ferien.
Ja, genau.
Und merkt es niemand.
Also ich,
trotz meiner Ferien sitze ich hier und schwätze mit euch. Nächste Woche mache ich richtig Ferien und du machst dann auch eine Pause.
Ja, ich muss mich ein bisschen ums Hummerbox-Buch 09 kümmern. Das kommt jetzt dann raus.
Schleichwerbung.
Ja, sicher. Das ist rumpellos.
Das ist auch echt so.
Müsste Anfang Oktober in den Läden sein und das war jetzt eine Weltuhr-Ankündigung. Also ihr seid die Ersten, die das gehört haben. Falls euch interessiert, was ich natürlich schwer hoffe.
Ja, da werden wir sicher mal ausführlicher sein. Kannst du gerne mal noch etwas erzählen dann. Feedback wie immer auf leben.tagesanzeiger.ch.
Genau.
Und dann wünsche ich allen 2 schöne Wochen. Was wir dann in 2 Wochen reden, wissen wir glaube noch nicht.
Haben wir noch nicht so ganz genau.
Festgelegt.
Ja. Festgelegt. Aber es gibt sicher ein schönes Thema. Und eben, jetzt kommt noch das Interview mit dem Tom Hogarty, dem Senior Product Manager von Lightroom.
Viel Spass. Also,
viel Spass und eine gute Woche. Ciao zusammen.
Tschüss zusammen.
Ich bin jetzt hier an der Fotokina, sitze mit Tom Hogarty. Er ist Lightroom-Spezialist. And now I have to switch to English, because you're from America?
That's correct.
And you're the Senior Product Manager from Lightroom?
Yep, that's correct, based out of California. I've been responsible for Lightroom since it launched in 2006.
And you're from Adobe, I have to say that, because I didn't say it so far, I guess. And can you explain in short why nowadays it's good to use a tool like Lightroom to organize the photos?
Well, I think the most important thing to realize is that, a tool like Photoshop was created over 18 years ago. And so Adobe, as a leader in digital imaging, said, what if we could recreate Photoshop for digital photographers today, and what would that look like? And that essentially is Lightroom. It's a tool that's just created specifically for digital photographers and kind of addressing today's digital workflow.
It's very easy to organize the photos, and you never have to save or open pictures. That's very nice. I guess people will ask you a lot, why didn't you do that earlier? It's so plausible. Why did we have to wait so long?
Well, I think one of the issues in addressing today's workflow is that hardware is just catching up with the amount of information coming off of cameras. So Lightroom is based on a process where we do everything in memory. Mm-hmm. Everything we do is on the fly. That's why we don't have to save anything or do a save as command. So I think we're always pushing the boundaries of the technology available. That's actually one of the reasons why we had to move to a 64-bit architecture with Lightroom 2 to really take advantage of the latest and greatest hardware.
That's called non-destructive picture editing. You never touch the actual data. And what else can I do with Lightroom?
Well, in a nutshell, I mean, it's really designed so you can spend, it's a bit of a catchphrase, but spend less time on the computer and more time shooting. Mm-hmm. So everything, it's like having a personal digital assistant, getting the images off the camera, mm-hmm. onto your computer, selecting the good ones, making some basic adjustments, and then exporting those to a slideshow, a web presentation, printing to your local printer with great ease and simplified color management. I mean, it's really just supposed to take you through that workflow very gracefully in a minimal amount of time, because I think most photographers prefer to shoot than spend time on their computer.
What's obvious, if you take a look at the software, it looks completely different than a normal application. It's a new kind of surface.
Well, that actually was a very important part of how we built the application. When you get to start from the ground up and recreate Photoshop for today, you get to learn all of the user experience and all of the user interface issues you've had in the past. So we found that floating palettes had been a problem, so we kind of fixed them on the panels. We understood that photographers want to maximize screen real estate, so we, you know, allow things to disappear easily. So it was an opportunity for Adobe to test new ground. And you'll actually see a lot of the innovations start to appear in the other more traditional Adobe apps over time.
You think that will go on? Next or over next version, Photoshop will just look like Lightroom, or will there always be the differences?
It's hard to speculate, but you know, Lightroom has a little bit more room to innovate, and we have a little bit more freedom because we're not included in the Creative Suite. So we'll always be a little bit ahead, but you'll notice that the palettes in the Creative Suite applications have started to fix themselves more rigidly to the edge of the screen, and there's a little bit more formality there. And I think you'll see that comes out of research that was influencing Lightroom.
Is it a test environment, this program for Adobe, to find out what could work on the public?
Oh, I wouldn't call it a test. It was actually started as a seed application within Adobe, where we start experimenting with ideas, and you know, it was released as a public beta to validate the idea. So we gave it away free for 12 to 14 months. So you could say it was a test, and I think it was a very successful one.
Taking a look at the users, is it just pros? Is it photographers, or is it semi-professionals, or even amateurs?
That's a really good question. Obviously, we're Adobe, and we want to take care of the professional customers, so we definitely address the pro photographer needs. Mm-hmm. At the same time, pro photographers aren't the only ones having a problem with their workflow. So if you're a serious amateur, you own a DSLR, you're experimenting with RAW, you're probably a Lightroom customer because you know, it's really designed to help photographers who are passionate about photography, and not just, you know, the snapshooters can use Photoshop Elements. You know, the people who pull cameras out on the birthday and the anniversary, those are probably the Photoshop Elements customers. But the photographers who pull the camera out for the sake of capturing an image, those are the people we're really targeting.
For me, it was when I started to use it, it was convincing immediately. Still, one thing that is still a little bit hard to do is the tagging, you know, when you have to put the meta tags on it, the keywords to the pictures. You don't have a secret module that can do face recognition or something like that. I would really enjoy that if I had. Tell once, well, that's my grandmom, and then afterwards Lightroom says, yes, I recognize it.
I absolutely agree. The technology around passive categorization, that's what I call that, when we can automatically detect the content, you know, that's an area I'm always investigating. You know, but the technology's not there yet, so we provide whatever we can to make tagging images easier. You know, we have a really robust keywording interface. We've got this new feature called suggested keywords, which will actually suggest a set of keywords based on when the image was shot and the images around it and keywords already assigned.
Sometimes that works very well, and sometimes it's not the keywords I want.
Yep. But I've been following the industry for a long time, and I think that's still an area for growth. So I understand your needs.
Well, I've read, I guess it was last week or so, that Google invented face recognition. You think it's doable, it's feasible, or it's still science fiction? Or can Adobe go there in 1, 2, 3 versions?
Well, like I said, I've been following this industry for a long time, and certainly that's not the first announcement related to face recognition. So, until it can actually function in an application that the everyday user works with, I'm always anticipating the next update and the next release. So, I would say, can't speculate on when it'll be available, but it's certainly something Adobe researches.
Lately, the version 2 was released. What's the key features? The pens to erase spots on pictures, is that the main thing?
So the main new features in Lightroom 2 revolve around better image management in the library. We simplified that experience quite a bit. We added 2 new tools in the develop module, the graduated filter and the adjustment brush. So this is the ability to just dodge and burn local areas of the image, but still maintain that non-destructive workflow. That's really important. It's groundbreaking in its ability to do so. Other things we've done is 64-bit support. So again, we can take advantage of all the high-end hardware that's out there. We've provided 3 SDKs to allow developers to extend the workflow to other devices and websites. We've provided dual monitor support, so photographers can kind of extend the real estate to cover both monitors that they probably have in their studio. And then drop-dead amazing Photoshop integration, where if you've got a set of panoramas and you just want to take those files right into Photoshop and then back to Lightroom for a presentation, it's super easy. So those are just kind of some of the highlights. It's a lot more in there.
But when I go to Photoshop, then I step out of the non-destructive editing, or...
This is true. When you do go to those advanced image processing algorithms like the HDR, panoramas, doing compositing with layers, it's something that Photoshop is just amazing at. And so we want to focus on what we can do in the fundamental part of the workflow in Lightroom, and let Photoshop remain the premier editing tool for the advanced editing.
But I could imagine that there are more and more features coming from Photoshop to Lightroom to the non-destructive way, or do you say you want to have a clear distinction between the two programs?
So what we want to do is we want to make sure we're satisfying our customers' needs. So if that means we need to add a certain feature from Photoshop and bring it into the non-destructive workflow, we could do that. A lot of it is based on the technology available and the hardware available to support the non-destructive workflow. So there's no hard and fast rule. It's, a lot of it's based on feedback with the community. What rises to the top of photographers' list? Dodging and burning was it for Lightroom 2. They needed that functionality, so we added it.
And there is another program similar to Lightroom. And I was always wondering, it was never clear to me which one was first, Aperture from Apple or Adobe Lightroom.
So in terms of public releases, Apple Aperture released in November of 2005, and Lightroom was released in January of 2006. But we've been working on Lightroom for some time within Adobe. It was 3 to 4 years old when we released the public beta. So we'll leave a little bit up to mystery and public speculation.
It was no industry espionage behind it.
Absolutely not. I think the demand for an application like Lightroom or Aperture was clear in the industry.
It was obvious.
Yes, and so the need to have it, it was just a matter of waiting until it was appropriate to release it and not rush it out the door.
Mm-hmm. And finally, a personal question, do you use it? Do you take a lot of photographs? You're a passionate photographer, or what's your background there?
I actually had a background in photojournalism in college. I shot quite a bit in New York. I consulted with professional photographers, helping them move from film to digital. And even now, I have access to some of the best new cameras. So pretty much every weekend, I'm out shooting a voracious amount and using Lightroom to process them.
That sounds to me like you're making money with your hobby, is that right?
I'm definitely mixing work and passion.
Okay. Tom Hogarty, thank you very much.
Thank you.
Heute ist der 25. Dezember. Nein, heute ist nicht der 25. Heute ist der 25. Ich fange mal an.